freue mich immer ganz besonders auf diesen Sonntag, so nach der Ferien, wenn man sich schon länger nicht mehr gesehen hat und dann wieder alle da sind. Schön, dass wir da miteinander noch einen Gottesdienst feiern können. Wir sind in der Toskana mit 49 Personen hier von der Seetalkirche und haben wirklich eine ganz gute Zeit gehabt. Vom Wetter müssen wir gar nicht reden, es war so schön gewesen, aber auch sonst Gemeinschaft und auch qualitativ gute Angebote, wir haben es richtig genossen. Ich habe auch den Gedanken, die Predigt ein bisschen auf die Seite zu legen, sonst wäre es mir vielleicht nicht so gut gegangen. Aber dann sind wir nach Hause gekommen und dann ist es wieder losgegangen. Und ich gehöre natürlich schon in der eigenen Familie jeweils ein bisschen, ich verstehe überhaupt, wo jemand sagt, ich verstehe nichts von den Predigten, die du da hast. Und die Predigt, der erste Teil dieser Predigt, da besteht eine kleine Gefahr, dass man nicht wahnsinnig viel versteht, wenn man nicht gewisse Vorkenntnisse hat. Aber ich möchte ganz klar zwei Teile machen, den ersten Teil und den zweiten Teil. Und der zweite Teil, ich sage dann, wenn der zweite Teil anfängt, dass er dann doch auftauchen könnte. Und dort bin ich auch schon überzeugt davon, dass das eine Botschaft ist, die alle gut verstehen können. Die Offenbarung bringt es ein bisschen mit sich, dass man über Sachen reden muss, wo nicht ganz so einfach sind zu verstehen, ja, für mich nicht. Aber schauen wir mal. Letztes Mal haben wir uns mit der Schlacht von Harmagedon befasst und entdeckt, dass die mit dem zweiten Kommen von Jesus zusammenfällt. In dem Zusammenhang war auch beschrieben von schweren Naturkatastrophen, von Erdbeben und Hagel in einem Ausmaß, das bis jetzt nicht bekannt war. Zudem wird Gott mit Babylon, der grossen Stadt, abrechnen, steht auch im letzten Kapitel 16. Auf meinem Weg in die Berufsschule, Zabon, ist es ein Nachtclub gsi mit dem einschlägigen Namen Babylon. Ich bin hier dort gsi, doch der Name hat für mich von Anfang an so assoziiert, so ein ausschweifendes Leben und Prostitution, so ein Sündenpfuhl. Wahrscheinlich einfach, weil ich ja christlich aufgewachsen bin und die Hure Babylon, ich habe das mit einer Hure in Verbindung gebracht, Babylon, weil es in der Bibel in der Offenbarung von der Hure Babylon dreht ist. Was ist das Babylon? Was hat das Babylon auf sich? Es gibt Leute wahrscheinlich, die schon viel von dem gehört haben. Es ist auch immer spekuliert worden oder die ganzen letzten 2000 Jahre durch, was Babylon ist. Was ist mit der Babylon, der grossen Stadt, gemeint in der Offenbarung 17 und 18? Das ist die Frage und ich möchte mich dieser Sache ein bisschen annähern. Das erste ist sicher wichtig, Babylon ist ein Symbol. Es ist nicht eine Stadt oder so, eine bestehende Stadt, sondern es ist ein Symbol. Die Bibel bezeichnet sie als Frau und grosse Hure. Also drei Begriffe oder drei Sachen. Stadt, Frau, grosse Hure. Es gibt dann noch eine andere Frau, oder? Es gibt die Brut von Jesus, die kommt im nächsten Kapitel dran. Und die ist auch mit der Stadt verbunden, nämlich dem himmlischen Jerusalem. Aber das ist jetzt doch die andere Linie. So der Babylon und die grosse Hure, die sogenannte grosse Hure. Im Vers 4. Vers 5 wird der Name vorgestellt. Dort steht, ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn geschrieben. Babylon, die Große, die Mutter aller Huren und aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Was für ein Name. Babylon, die Große, ist keine normale Frau, sondern steht für etwas anderes. Außerdem wird für ihr gesagt, dass sie Vers 1, an vielen Wasser sitzt. Es ist so, auch Babylon, auch die Stadt Babylon aus der Antike, war an Wasser. Man liest vom Volk Israel, wo dort die Gefangenschaft war, dass sie am Wasser waren und brüllt haben. Das viel Wasser hat noch eine andere Bedeutung. Vers 15, die Wasser, an denen die Hure sitzt, sind Scharen von Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Also das Wasser, wo sie sitzt, das sind Scharen von Völkern. Aus allen Völkern und Sprachen. Das hat so ein, an dem merken wir auch, dass Babylon, die Große, hat einen internationalen Einfluss. Es ist so ein zweites Merkmal. Das erste ist ein Symbol, das zweite ist, Babylon, die Große, hat einen internationalen Einfluss. Und so steht im Vers 18, und die Frau, die du gesehen hast, steht für die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Über die Könige der Erde, das ist der internationale Einfluss. Babylon breitet seinen schlechten Einfluss auf Völker und Nationen von dieser Welt aus. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Da sieht man sie schon reiten auf einem Tier. Das sind das halt so Künstler, die sich das so vorgestellt haben. Und man weiß ja, die apokalyptische Sprache ist ziemlich markant. Da sieht man die grosse Hure Babylon, die reitet hier auf einem Tier, das später hervorkommt. Und da ringsum sieht man so zu ihren Füßen so die Fürsten und Könige. Das soll so zum Ausdruck bringen, die hat einen internationalen Einfluss und hat einen Einfluss auf die Machthaber von dieser Welt. Die vielen Wasser stehen ja auf dem Handelsweg. Weißt du, ja vor euch schon mal zu Rotterdam war, vor einem Jahr haben wir dort eine Hafenrundfahrt gemacht. Mega imposant und eindrücklich. Wie man merkt, das ist so eine Drehscheibe vom Handel, vom Welthandel, von dem alles, was so in Europa ankommt. Und was Rotterdam in Sachen Warenumschlag ist Babylon in Sachen religiöser Richtungen und was alles gibt, ist so eine Drehscheibe auf dieser Welt. Und da kommen wir zum nächsten Merkmal von dem Babylon. Babylon, die Große, ist etwas Religiöses. Etwas Religiöses. Ihr seht, ich tue mich da ein bisschen annähern. Ich kann mich wie nicht ganz natürlich festlegen, weil es auch ein bisschen offen ist, aber ich kann mich dieser Sache ein bisschen annähern. Babylon ist keine politische oder wirtschaftliche Macht. Das alte Babylon war eine sehr religiöse Stadt gewesen. Dort mal. Also die Leute, die das erst die ersten Leser haben, eine religiöse Stadt vor Augen gehabt, wo für Beschwörungsformeln und Zaubersprüche bekannt war. Es hat dort Religionen gegeben, die sich gegen den wahren Gott gestellt haben. Babylon war ja die Stadt, wo sie den Turmbau gemacht haben, ganz am Anfang der Bibel. So der erste Versuch von einer wiedergöttlichen Rebellion. Also Babylon steht für etwas, das gegen Gott ist. Aber gleich religiös. Babylon ist auch für die Zauberei bekannt, ist auch in der Offenbarung beschrieben. Babylon die Große kann keine politische Macht sein, weil die Herrscher der Welt ihre Zerstörung überleben und bedauern werden. Sie ist auch keine Wirtschaftsmacht, weil die Bibel zwischen ihr und den Händlern der Erde unterscheidet. Es ist eine religiöse Macht, die aber auch religiöse Machtpolitik betrieben tut. Babylon die Große, das ist ein nächstes Kennzeichen, verführt zu Ehebruch. Ehebruch ist geistlich gemeint. Das ist ein Bild für geistlichen Ehebruch. Ehebruch bzw. Prostitution steht für Abfall vom Glauben an Jahwe, an Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Und das Hinwenden zu allen möglichen Götzen. Ihre Erscheinung ist sehr attraktiv. Es steht im Vers 4a. Die Frau trug purpurne, das ist königliche Farbe, hat Purpur, und scharlachrote Kleidung und Schmuck aus Gold und kostbaren Edelsteinen und Perlen. Ich habe auch ein Bild mitgebracht. Die Frau ist oberflächlich sehr anziehend und verführerisch. Macht es auch schwierig. Da haben wir schon beim Antichrist gesehen, damals, dass er ja nicht einfach, das ist nicht einfach so erkennbar. In den Zeichnungen schon vielleicht, die da sind, oder in den Beschreibungen von der Offenbarung. Aber in der Realität, wie sich in dieser Welt anfühlt, ist nicht alles so eindeutig, sondern vieles kommt sehr verführerisch und sehr attraktiv daher. Auch für Christen. Sie betört ihre Freier reihenweise. Die Hure Babylon, das ist so eine Bezeichnung für die Gesamtheit von allen falschen Religionen. Und das Gemeinsame von diesen Religionen ist, dass sie Menschen wegführen von dem allein wahren Gott. Die Definition von Götzendienst heisst übrigens, einfach um das nochmal zu erinnern, das ist ja nicht einfach Götzendienst, meint ja nicht einfach, man tut auf irgendeinem goldigen Kalb oder irgendeiner Statue runterfallen und betet das an, sondern das ist ja viel feiner wie der Götzendienst. Das ist ein starkes Wort, aber fängt ja ganz fein an, fängt ja mit dem Leben mitten drin an. Denn das, für das du lebst, das ist dein Gott. Immer dort, wo wir für etwas leben, wo wir unser Leben, unsere Leidenschaft für etwas investieren, wo letztlich nicht Gott dient, sind wir im Götzendienst. Und mich dunkt, dass mich selber, Babylon die Große, auch schon ziemlich stark betört hat. Ein anderer Gedanke ist noch, Babylon, die Große, vermischt Religion mit weltlichen Interessen. Das ist auch so eine gefährliche, wo wir in die Offenbarung kommen, stolpern wir immer wieder über das. So das Zusammengehen von Religion und weltlichen Interessen. Vor allem vielleicht auch wirtschaftlicher Reichtum. Dort sind wir so schwach, oder, auf der Brust. Es steht in der Bibel im Vers 18, Vers 9, und die Herrscher der Welt, die sich mit ihr eingelassen haben und mit ihr im Überfluss schwelgten. Es hat einen massiven wirtschaftlichen Vorteil mit sich gebracht, wenn man sich mit dieser Hure Babylon einlässt hat. Oder wenn man sich mit ihr einlässt. Es ist so wie eine Loge, wo du dazugehören musst, wenn du wirtschaftlichen Erfolg haben möchtest. Vielleicht wie... Ganz gefährlich, die Vergleiche, die ich jetzt mache. Ein Rotary Club oder irgendwelche Odd Fellows oder was da für Logen es also so gibt. Aber wirklich irgendwo vergleichbar, dass wenn du willst, deine Geschäfte machen, deine Handelspartner, dort, wo dir so die Strippen gezogen worden sind, hast du müssen dabei sein und sonst hast du nicht können handeln. Wer Wohlstand sucht, muss bildlich gesprochen zu den Freiern von dieser Frau gehören. Der Punkt ist wohl auch der Grund, dass sich in gewissen Kreisen das Gerücht hebt, dass die katholische Kirche seit dem Zeitpunkt, wo sie unter dem Kaiser Konstantin Staatsreligion geworden ist, die Hure Babylon sei. Gerade wegen dieser Vermischung von religiösen und weltlichen Interessen, oder? Das ist ja da, wo in der Reformation sehr stark anprangert worden ist, der katholischen Kirche, dass sie Machtpolitik betreibt, dass sie Ländereien hat, dass sie das total vermischt, weltliche Interessen, Reichtum und Religion. Heutzutage hat sich vermutlich mehr dort verschoben, dass die weltweite Ökumene, ich habe auch ein Bild mitgebracht, wo das zeigt, da zeigt ja der, der das Bild gemacht hat, da sind ja die Vertreter von allen Religionen dort oben links und zu rechts sieht man die Hure Babylon, dass die weltweite Ökumene, wo ein weltweiter globaler Frieden einsteht, wo man sagt, hey, wir müssen nicht das immer betonen, was uns trennt, sondern eigentlich im Kern sind doch alle Religionen das Gleiche, wir müssen zusammenheben und es gibt nur einen Einheitsbrei, die weltweite Ökumene, wo alle Religionen dazugehören. Es gibt es sehr stark auch vertreten, wenn man so ein bisschen die Literatur schaut, dass die weltweite Ökumene, dass das die Hure Babylon sei. Aber letztlich, obwohl alles so positiv aussieht, oder so ein Glanzprospekt, hochglanzprospektmäßig bei der Hure Babylon von außen gesehen, zieht sie letztlich eine große Blutspur hinter sich her. Vers 6, ich konnte sehen, dass die Frau betrunken war vom Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Die Religion bzw. die Ideologie, die durch diese Frau verkörpert wird, wendet sich gegen die Menschen, die Christus angehören. Zudem steht, in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit Abscheulichkeiten und dem Schmutz ihrer Unzucht gefüllt war. Babylon, die Große, ist laut Bibel verantwortlich für den Tod von all denen, die auf der Erde umgebracht worden sind. Und wenn wir durch Geschichte so ein bisschen schauen, dann merken wir schon, dass viele falsche Religionen nicht nur Krieg anzettelt und Terrorismus gefördert haben, sondern es auch versäumt haben, Menschen mit dem Gott von der Liebe zu verbinden. Also, das war mal so eine Skizzierung von der Babylon der Großen. Und was wir auch in diesem Text auch gesehen haben, ist, dass sich da eine schreckliche Allianz gebildet hat. Wir erfahren, mit wem die Frau unter einer Decke steckt. Im Vers 3. 17, Vers 3. Offenbarung 17, Vers 3. Da versetzte der Engel mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, die über und über mit Lästerungen gegen Gott beschrieben waren. Da haben sich zwei gefunden. Es ist das gleiche Tier, das man bereits im Kapitel 13 kennengelernt und als antichristliches Wesen identifiziert haben. Frau und Antichrist sind vereint, um für den Götzendienst zu sorgen, um für Menschen von der wahren Anbetung von dem einen Gott wegzubringen und Christen zu verfolgen. Und dann lesen wir auch, dass das Tier, wo die Frau drauf sitzt, oder wo geritten wird von dieser babylonischen Frau da, der Grossen, dass die einen merkwürdigen Lebenswandel durchläuft. Es steht, Vers 8, das Tier, das du gesehen hast, war lebendig, ist jetzt aber nicht. Aber bald wird es aus dem Abgrund heraufkommen und in die ewige Vernichtung gehen. Der Antichrist stirbt, doch das Böse hört nicht auf. Heißt das, es verschwindet in den Abgrund, aber es hört nicht auf. Es kehrt wieder zurück und wieder, bis schließlich der letzte, der finale Antichrist kommen wird. Und das ist dann das Ende von dieser Welt. Und nicht von dieser Welt, das ist einfach dann, wenn Gott wiederkommt. Gott macht auf dieser Welt eine neue Welt. Es ist das Ende vom Antichrist, von der Babylon der Großen und so weiter. Das Tier wird sich immer neue Reiter suchen, bis er schließlich das Gericht empfängt. Nochmal kurz zu den sieben Köpfen von dem Tier, die da beschrieben sind. Die sieben Köpfe des Tieres stehen für die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und die stehen auch für sieben Könige. Also für sieben Berge stehen die Köpfe einerseits. Und jeder, der das mal die Offenbarung gelesen hat, hat gewusst, das ist Rom ist die Stadt von den sieben Hügeln. Die haben das sofort mit Rom identifiziert. Das war völlig klar gewesen. Das Tier, der Antichrist, das ist Rom, das ist das Römische Reich. Und dann ist aber auch von den sieben Königen gedreht. Dann heisst es, fünf Könige sind bereits gefallen, der sechste herrscht jetzt und der siebte wird noch kommen, aber seine Herrschaft wird nur kurz sein. Die sieben Köpfe stehen für die sieben Hügel, aber auch für sieben Könige. Sie können als römische Kaiser getötet werden. Fünf sind schon gefallen, einer ist noch da und einer wird noch kommen. Auch da muss man die Zahl symbolisch verstehen. Es sind natürlich nicht sieben Kaiser gewesen, aber sieben als Zahl von der vollkommenen Monarchie, von dem Römischen Reich. Christen damals haben verstanden, dass das Römische Reich wird untergehen und es wird nicht mehr so lange gehen, bis der letzte Kaiser dann noch da gewesen wird, der siebte. Aber sie haben auch erfahren, dass es Gottes Plan vorgesehen hat, Rom zu richten. Im Vers 11, ein bisschen später, ist dann nämlich vom achten König gedreht. Das bedeutet, dass die Prophezeiung sich nicht mit Rom erfüllen wird. Das Tier und die Häupter würden zwar vergehen, doch als nachts wiederkehren. Das ist ein Hinweis, dass das Tier Rom überdauern wird. Das wissen wir unterdessen natürlich auch. Rom ist schon längst gefallen und wir sind noch mitten in dem Weltgeschehen drin. Das Tier wird Rom überdauern, bis sich Prophezeiung mit dem finalen Antichrist irgendwann in der Zukunft erfüllen wird. Der Pakt zwischen dem Tier und der Frau steht für einen unheilvollen Pakt zwischen einer Weltmacht und einer Ideologie, die im Kern gottfindlich ist, aber wirtschaftlichen Erfolg verspricht. Und das macht es attraktiv. Die Fassade ist anziehend und verführerisch, aber sie hinterlässt eine breite Blutspur. So. Das war der erste Teil. Es tut mir mega leid, wirklich von denen, die mit dem gar nichts anfangen können. Ich weiß auch nicht genau, warum das in der Bibel steht, aber mal, ich weiß es, glaube ich. Ich komme noch ein bisschen darauf zu reden. Aber ich finde es auch nicht ganz einfach, über die Sachen zu predigen. Und ich finde es doch wichtig, dass wir uns mal mit diesen Themen auch befassen, weil es steht in der Bibel. Und es steht in der Bibel, dass jeder, der die Offenbarung liest, wird gesegnet werden. Und ich glaube ganz fest, dass wir ein Segen werden erfahren, auch was gemeint in dem Jahr, ganz speziell auch, wenn wir dort die Offenbarung durchgehen. Jetzt startet der zweite Teil. Sind ihr alle da? Also. Warum hat das Tier 10 Hörner? Jetzt komme ich auf die 10 Hörner drehen. Da könnte man auch viel dazu sagen. Gell? Wir könnten über jedes Detail eine ganze Predigt machen. Aber schon in Vers 40, gemeinsam werden sie gegen das Lamm Krieg führen. Jetzt müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen. Habt ihr das Tier noch vor Augen? Wie schrecklich das ist? Und das Lämmli auf der anderen Seite. Das hilflose, kleine Lämmli. Da wird Krieg geführt. Was für ein ungleicher Kampf. Ein monströses Tier, entsprungen aus dem Abgrund. Eine diabolische Inkarnation vom Bösen, mit sieben Häupterköpfen und 10 Hörnern, mit Löwendrachen, Bärenfüßen, gleich einem Panther gegen ein Lamm. Und vielleicht kommst du dir manchmal auch so vor auf dieser Welt, das Christ. Ganz, ganz klein. In dieser grossen Klasse, wo du vielleicht bist, zum Beispiel. Alles Menschen, die ganz eine andere Lebenshaltung haben und du, wo an Gott glaubst. Ganz klein und minderwertig. Nur kleine Schafherde. Ich habe mich oft so gefühlt. Sei es im Militär oder irgendwo. Ich habe mich immer mega klein gefühlt, weil ich irgendwo alle anderen glauben etwas anderes und die sind viel mehr und so weiter. Aber das monströse Tier hat keine Chance. Es steht nämlich, aber das Lamm wird sie besiegen. Aber das Lamm wird sie besiegen, weil es Herr über alle Herren und König über alle Könige ist. Und die, die zu ihm gehören, werden die Berufenen und die Auserwählten und die Treuen genannt. Aber jetzt habe ich ja gesagt, im zweiten Teil kommt es nochmal ein bisschen anders. Da geht uns an. Berufen, auserwählt und treu werdet ihr genannt, wozu Jesus gehört. Ein Lamm hat nicht einmal eine Chance gegen einen mittelgroßen Hund, geschweige denn gegen die Bestie. Doch es ist das Lamm und nicht irgendeins. Es ist das Lamm. Es offenbart sich als der Herr aller Herren und König aller Könige. Auf unserem Plakat, auf der Weitsicht steht unten dran, dass er das Alpha und das Omega ist, da haben wir ganz bewusst drauf tun. Das ist so wichtig, dass wir das im Fokus haben in unserer Weitsicht, dass der Herr, das Lamm, dass er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, dass er der souveräne Gott ist über dem ganzen Weltgeschehen. Und darum ist die Offenbarung wichtig, dass wir in dem ganzen Chaos von dieser Welt, wo wir manchmal denken, hey, wie geht das auch noch weiter, dass wir wissen, das ist ein Gott, das ist das Lamm, das souverän ist im Ganzen hinein, wo der Sieg wird vortragen. Und es braucht 22 Kapitel in der Offenbarung, um uns das klar zu machen. Und am Schluss sehen wir den Blick in den Himmel. Wir sind bald durch jetzt mit dem Schwierigen auf dieser Welt und schauen jetzt in den Himmel. Also noch einmal oder so und dann schauen wir in den Himmel. Das Lamm ist der wahre Herrscher, der war, wo ist und kommen wird. Nichts in der Welt hat Bestand. Könige können und gehen, Imperien stehen auf und fallen. Doch ein Mensch dort einer, erhaben über alle. Und seine Herrlichkeit wird alles überstrahlen. Es ist Jesus Christus, der sein Blut gelassen hat. Der gestorben ist, der begraben worden ist, der verstanden ist, in den Himmel gefahren. Und er wird wiederkommen und Gericht halten. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Und in dem Vers geht es um die Identität von Menschen, die zu dem Lamm gehören. Berufen und auserwählt und treu. Menschen, die zu Gott gehören, werden als Berufene und Erwählte bezeichnet. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ein grosser Teil von uns, da bin ich überzeugt davon, zu ihrer Identität gehört die Bezeichnung, sie werden die Berufene und die Auserwählte genannt. In Matthäus 22, Vers 14 kommt das Begriffspaar auf, dort steht, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Da kommen natürlich schon Fragen auf, wenn man den Vers liest. Da kommt natürlich die Frage auf, haben gar nicht alle Menschen die Chance, Gott zugehörig zu werden, wenn man berufen sein und erwählt. Stellt euch mal vor, ich möchte euch die zwei Begriffe erklären, berufen und auserwählt. Stellt euch mal vor, das ist ein riesiges Feld, sagen wir mal ein riesiges Stadion. Mit 100'000 von Leuten Platz und da gibt es ein Tor, das reingeht. Und über dem Tor hat es einen Schriftzug. Und dort steht berufen drauf. Und alle, die durch das Tor durchgehen, in das Stadion rein und zurückschauen, die sehen einen anderen Schriftzug über dem Tor und dort steht auserwählt. Erst wenn du durchgegangen bist, weißt du, dass du auserwählt bist. Meine Überzeugung ist, dass alle Menschen von Gott in eine Beziehung eingeladen werden. Meine Überzeugung ist, dass alle Menschen berufen sind. Durch das Tor durchzugehen. Aber nur die, die durchgehen, die sind auserwählt. Nur die, die die Einladung annehmen, sind aus der Welt. Die beiden Begriffe stehen im Passiv. Außer Welt, berufen und außer Welt. Ich kann mich nicht selber berufen und auserwählen. Das ist etwas, was geschehen muss. Das bedeutet, dass Sinnfinden in der persönlichen Beziehung mit Jesus nicht eine aktive Tätigkeit ist, die vom Mensch ausgeht. Der Mensch muss berufen werden, damit er aus der Welt sein kann. Jesus selber hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Wir können uns nicht selber berufen und auserwählen, aber wir können voller Erstaunen sagen, wow, ich bin berufen und auserwählt. Man kann das nur staunend feststellen, nicht selber machen. Das ist unsere Identität, so wird man genannt, Berufene und Auserwählte. Was passiert mit dir, wenn du das gehört? Das ist eine unglaubliche Botschaft. Dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der Salve und Summe gegeben ist, dass der dich persönlich, du kleiner Mensch, statistisch gesehen ein Sandkorn auf dieser Welt, berufen aus der Welt von dem einen Gott. In der Wirtschaft sagt man, dass die Nachfrage den Preis bestimmt. Dort hinten haben wir ganz viel Glasse noch im Bistro. Und wenn wir noch so viel haben und die Nachfrage nicht mehr so groß ist, sind sie ein bisschen günstiger heute. Seit der Fußballclub von Paris für den Neymar 222 Millionen Euro gezahlt hat, soll sein Marktwert auf satte 246,8 Millionen Euro gestiegen sein. Die Nachfrage bestimmt den Preis, den Wert. Und jetzt kommt bezüglich unserem Leben eine Nachfrage von dem Herrn vor allen Herren und der König vor allen Königen. Und der gebotene Preis für ihn, für dein Leben, ist sein Leben. Das ist sein Leben. So groß ist die Nachfrage nach dir. Dass er sein Leben gegeben hat. Was sind schon 246,8 Millionen Euro? Das ist die Grundlage unserer Berufung, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Dass er für dich persönlich, dich und er beruft, du, der berufen aus der Welt bist, dass er sein Leben gibt, dass er den Preis zahlt hat und dir einen unermesslichen Wert gibt. Er schnellt die gigantische Höhen. Deine Erwählung durch Jesus verleiht dir einen kolossalen Wert. Wer die Liebe, die Annahme und Geborgenheit in der Tiefe erlebt, wird nie mehr mit Minderwert zu tun haben. Hast du mit Minderwert zu tun in deinem Leben? Au. Ich schon. Und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Du bist berufen aus der Welt. Die Nachfrage ist riesig nach dir. Und das gibt dir einen riesen Wert, Theo. Versuch das mit dem Herzen, in der Tiefe von deinem Herzen zu verstehen. Das verändert alles. Und kauf nur Glas am Schluss. Einfach so, so als Paltis. Dort ist die Nachfrage nicht mehr gross, darum sind sie ein bisschen billiger heute. Aber bei dir ist es genau umgekehrt. Wenn du ein Glas nimmst und kaufst und zahlst die 2 Franken, oder? Dann denkst du, bei mir ist es genau umgekehrt. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, das Alpha und das Omega, hat sein Leben gegeben für mich. Das gibt mir einen riesen Wert. Und wenn du das glaubst, dass in der Tiefe von deinem Herz ankommt, dann wirst du ein Haufen Probleme nicht mehr haben im Leben. Ein Haufen Probleme, die wir haben, hat mit unserem Minderwert zu tun. Nicht glauben, dass wir wertvoll sind. Ist das eine Botschaft, die man heimnehmen kann? Und sage, hey, ich habe heute etwas verstanden. Zum Volk Israel sagt Gott, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Das ist die Grundlage von der Berufung und von der Auserwählung, die Liebe von Gott. Und nicht eine Vorleistung, die wir bringen müssen. Es ist freie Gnadenwahl. Aber sie bringt auch eine Verantwortung mit sich. Immer wieder höre ich von den Juden, dass der Wählig zum Volk Gottes auch eine Verantwortung mit sich bringt und zur Last werden kann. Das Volk Israel erlebt das tagtäglich durch viele Anfeindungen und eine total verzerrte Berichterstattung in dieser Welt. Die Last spüren die berufenen und auserwählten Menschen auch im Zusammenhang mit der Hure Babylon auf dieser Welt, solange wir auf dieser Welt sind. Dass sie auserwählt sind und berufen sind, bringt auch eine Verantwortung mit sich und manchmal auch ein bisschen Last. Da ist Treue gefordert. Darum werden die, die zum Lamm gehören, auch die Treue genannt. Berufene und Auserwählte, die ihre Treue bewahrt haben, werden mit ihm sein und mit ihm triumphieren in seinem grossen Sieg. Das ist Botschaft. Das ist einmal eine Botschaft. Und wenn wir da verbargnet hätten, hätten wir auch die Botschaft nicht. Doch dann, wenn wir unseren Blick und unsere Herzen heben, sehen wir die Souveränität Gottes, selbst in dieser unheiligen Allianz zwischen Babylon und dem Tier. Dort steht nämlich im Vers 17a, denn Gott hat ihnen einen Plan angegeben, also denen, dem Tier und deren Hure, also die, die eigentlich gottfindlich sind, hat ihnen einen Plan eingegeben, der sie zu Werkzeugen seiner Absicht macht. Zu dem Plan gehört, dass das Tier die Frau zugrunde richten wird. Die Macht vom Bösen ist eine destruktive Macht. Am Schluss ist die Blutspur da. Gott ist der, der bestimmt. Sein Wille wird letztendlich in Erfüllung gehen. Gottes Wille lenkt die Geschichte. Auch wenn es manchmal total unübersichtlich und chaotisch ist. Der Teufel wird immer mehr seine destruktive Macht an den Tag legen, während zugleich Gott immer mehr seine Souveränität offenbaren wird. Ich bin nicht der, der wahnsinnig viel jetzt in der Offenbarung innen interpretiert und sagt, genau so ist es, aber da weiss ich, dass das stimmt. Die Destruktivität vom Teufel wird denen zunehmen. Und zugleich wird Gott immer mehr seine Souveränität an den Tag legen. Das wird passieren. Da bin ich hundertprozentig sicher. Christen sind Menschen, die glauben, dass Gott souverän ist und sich sein Wort erfüllen wird. Sie glauben an den Tag, an dem das Lamm das Tier überwinden und das ganze Universum erkennen wird, dass das Lamm der Herr aller Herren und der König aller von Königen ist. Bis zu dem Tag harren sie standhaft aus und bleiben ihrem Gott treu. Danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir es so durchscheinen, dass uns die Offenbarung so der Weitsicht immer wieder schenkt zu deiner Souveränität. Und ich möchte dir Danke sagen, dass die Offenbarung uns hilft, dass wenn wir in die Welt hineinschauen und vielleicht ganz, ganz wenig sehen von deiner Herrlichkeit und von deiner Macht, dass die Offenbarung uns hilft, die jetzt zu sehen. Dass wir dürfen wissen, dass du der souveräne Gott bist, der über allem thront. Egal, was passiert. Egal, was für Verführungen, dass du über die Welt gehst. Egal, was für Verfolgung das passiert. Du bist der souveräne Gott. Und ich möchte dir von ganzem Herzen im Namen von uns allen Danke sagen und uns das auch nochmal zusprechen. Wir sind Berufene und Auserwählte und Treue. So werden wir genannt. Danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns eine Identität gibst, wo es niemand anders geben kann. Dass du uns einen Wert beimessen tust, der einzigartig ist, grossartig, phänomenal. Amen.